Willkommen bei Frommquelle zum heutigen Podcast, Thema unter anderem Heilung und mögliche Wege zu ihr. Als Interviewgast begrüße ich heute bei uns die Heilpraktikerin Antje Zingelmann. Sie ist ja mehr als Heilpraktikerin, das wird sie auch selber erzählen. Eine sehr spannende Person. Wir hatten gerade schon ein wundervolles Vorgespräch, haben wir leider nicht aufgenommen, aber ich versuche einige der spannenden Themen mit hier in den Podcast zu bringen. Liebe Antje, wenn ich dich duzen darf, ein herzliches Hallo für dich. Schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich gerade selber vorstellen.
Ja, Patrick, du ist vollkommen in Ordnung für mich. Vielen Dank, dass du nochmal gefragt hast. Sehr achtsam von dir. Ja, mein Name ist Antje Zingelmann. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung hier bei Frommquelle für den Podcast. Ich bin 55 Jahre alt. Im ersten Beruf bin ich staatlich geprüfte Ökotrophologin und arbeite da als Hauswirtschaftsleiterin in einem Akademiehotel. Und im zweiten Beruf bin ich Heilpraktikerin, jetzt seit mittlerweile 15 Jahren und habe eine eigene Praxis in Siegburg.
Das ist ja auch schon ein gewisser Werdegang bei dir privat. Wir haben ja im Vorgespräch jetzt schon ganz viel erörtert, was du alles machst. Was würdest du kurz mit einigen Worten sagen? Was ist dein Hauptanliegen in dieser Zeit? Dein Herzensanliegen, was du in die Welt bringst? Weil du mir ja auch was ganz Tolles mitgegeben hast zum Thema Achtsamkeit, weil ich mich selber gefragt habe, was mache ich eigentlich gerade gerne? Und eigentlich ist das was ganz anderes, als ich bisher von mir kenne. Und das wäre ja auch schon Thema Achtsamkeit, selber zu schauen, wo bin ich gerade jetzt hier und wie definiere ich mich im Moment? Deswegen also nochmal, was macht das bei dir gerade aus?
Ich sag mal so, das sind jetzt ganz viele Aspekte. Wo antworte ich denn jetzt drauf? Ich finde das Thema Achtsamkeit gerade in dieser Zeit sehr, sehr hilfreich, weil es wirklich darum geht, seine ganzen Sinne zu aktivieren, wirklich zu schauen, über den Körper auch zu schauen, wo bin ich gerade angespannt, wo zeigt mir mein Körper, dass irgendwo ich unter einem Druck stehe oder eine Last trage oder bei Fußschmerzen, Armschmerzen zum Beispiel nicht zupacken möchte oder nicht nach vorne gehen möchte. Und wir haben ja durch diese besonderen Zeiten oder Maßnahmen auch in den letzten Monaten zum Teil ja andere Settings gehabt, wo wir auch ein bisschen mehr Zeit hatten und auch die Möglichkeit hatten, uns nochmal neu zu beobachten. Wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Wie gehe ich zum Beispiel im Homeoffice mit mir um? Wie gehe ich damit um, meine Kollegen nicht regelmäßig sehen zu können oder meine Familienmitglieder nicht regelmäßig sehen zu können. Und da hat Achtsamkeit mir sehr geholfen, einfach mich zu beobachten in dieser Situation wertfrei. Also einfach zu schauen, was ist denn jetzt gerade? Ne? Wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Wie gehe ich gerade mit dieser Situation um? Wo im Körper spüre ich das gerade? Nicht so sehr zu schauen, so wie ist jetzt mein zukünftiger Plan. Ich finde, das hat uns diese Zeit eben auch gelehrt, dass man nicht unbedingt Zukunft so auf Sicherheit planen kann, sondern dass man flexibel und spontan Entscheidungen treffen kann eben auch, dass man auf einmal merkt, oh, das klappt ja auch, ich muss jetzt nicht immer so viele Pläne haben in die Zukunft. Es kann ja was dazwischen kommen und auch dann kann ich damit umgehen. Also auch Ressourcen und Stärken zu erkennen, ne? Dass ich psychisch stark bin, mit Dingen umzugehen oder eben auch psychisch schwach bin. Ne? Was macht das mit mir? Ne? Was macht das mit meinem Partner? Was macht das mit meiner Umgebung? Was macht das mit meinen Kindern? Was macht das mit meinen Arbeitskollegen? Was macht das mit der Verkäuferin an der Bäckereitheke, die trotzdem jeden Morgen noch freundlich guten Tag zu mir sagt? Obwohl sie vielleicht auch selber mit der Situation im Moment gar nicht so gut umgehen kann. Oder ich finde, es hat auch gezeigt, viele Leute sagen zwar, dass viele andere unfreundlich geworden sind oder so, aber ich persönlich finde, dass ganz viele Leute einfach auch wertschätzender miteinander umgehen, dass sie auf einmal persönliche Treffen, persönlichen Kontakt nochmal mit einer ganz anderen Wertschätzung und Achtsamkeit vollziehen. Ne? Dass einem auf einmal persönliche Treffen viel wichtiger sind als zum Beispiel ein Zoom-Meeting oder sowas.
Das sind sehr viele Aspekte. Ich kriege die gar nicht mehr zusammen. Aber einen habe ich im Kopf. Erstmal danke für diesen Hinweis. Weil hier auf meinem schlauen Zettel habe ich nämlich stehen, was ich dich fragen wollte. Naja, wieso ist das denn jetzt so, dass es irgendwie ungeduldiger, aggressiver und unbedachter wird, beziehungsweise ich werde? Und du hast jetzt genau den anderen Aspekt gesagt, dass du das Gegenteil feststellst. Und da hatten wir uns ja auch im Vorgespräch schon unterhalten. Wie nehme ich die Welt wahr? Wie bewerte ich sie? Und dass es ja auch in meinem Kopf ist. Und ich finde das faszinierend. Also, dass ich mir das sicherlich auch selber schaffe, diese Reaktion zu bekommen. Die gibt es ja wahrscheinlich auch draußen, wenn ich das haben möchte, die Aggression, dann bekomme ich die. Aber wenn ich sage, okay, es gibt auch Leute, die wieder wertschätzen, eben sich in echt zu treffen, kein Zoom-Meeting, dann kann ich diese Erfahrung auch machen. Also danke dafür. Für mich nochmal der Hinweis, achtsam mit meinen Gedanken umzugehen. Wir machen ja die aktuelle Challenge 2021 zum Thema Harmonie. Und da bist du quasi jetzt zum ersten Unterthema mit Achtsamkeit jetzt in meinem Podcast. Ich habe auch vorhin erfahren, dass du auch eine Achtsamkeitsgruppe hast, oder? Was war das nochmal, was du da gerade machst? Das würde ja ganz gut auch zum Thema passen.
Also ich biete seit letzter Woche, wir haben damit erst gestartet. Das war auch sehr nett, weil der Impuls kam durch eine neue Patientin, die eben auch sagte, ich habe das in der Klinik kennengelernt, in der Reha-Klinik kennengelernt, Achtsamkeitstraining. Und ich selber habe 2018 eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin gemacht, habe das aber dann nicht weiter umgesetzt und habe jetzt dieses Jahr im Frühjahr nochmal diesen Kurs belegt, weil ich dachte, ich möchte das jetzt nochmal aktivieren. Und dann kam, wie gesagt, diese Patientin und da habe ich gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt, damit rauszugehen, das zu machen. Und dann habe ich sie gefragt, wann haben Sie Zeit? An welchem Abend in der Woche? Und dann sagt sie, jeden Abend. Ich so, ja super, dann nehmen wir halt den Dienstag und jetzt ist halt dienstags eine kleine Achtsamkeitsgruppe, die nächsten 8 Wochen. Und wir orientieren uns ein bisschen an diesem MBSR-Kurs von Jon Kabat-Zinn, der ja aufgrund der buddhistischen Achtsamkeitslehre sein Programm an der Klinik entwickelt hat, wo er Menschen mit sehr starken Schmerzen über das Achtsamkeitstraining eine Schmerzreduktion an die Hand gegeben hat durch dieses Training oder Schlafstörungen oder auch Depressionen, also wirklich schon auch zum Teil schwere Erkrankungen, die Menschen wirklich über Jahre dann auch sehr massiv eingeschränkt haben in ihrer Lebensqualität, die über das Achtsamkeitstraining sich eben nicht darauf zu fokussieren und so festzuhalten und sich anzuhaften, sondern das wahrzunehmen und dann wieder gehen zu lassen über Atemübungen oder auch über diverse andere Achtsamkeitsübungen. Wir kennen zum Beispiel das achtsame Essen mit der Rosinenübung, die kennen ganz viele Leute, ne? Oder Bodyscan zu machen, ne? Darüber in die Achtsamkeit über den Körper zu gehen. Ne? Den haben wir zum Beispiel gestern Abend gemacht. Das war ganz wunderbar. Ja, die Damen haben gestern auch eine Hausaufgabe bekommen. Die sollen jetzt halt über die Woche ihre Affen im Kopf beobachten. Ne? Also jeden Tag, wenn sie möchten, eine Minute, zwei oder drei, sich hinzusetzen und einfach zu schauen, welche Gedanken kommen denn da und die dann nachher aufzuschreiben und immer wieder sich davon zu verabschieden und die gehen zu lassen. Also dass man gar nicht an einem Gedanken festhält und einfach mal zu sehen, boah, wie viele Gedanken denke ich denn so in einer Minute oder in 2 Minuten oder 3 Minuten.
Wie ist die Resonanz zu diesen Übungen, wenn du das schon sagen kannst? Und wie ist deine persönliche Erfahrung? Wie kann man von Erfolg sprechen oder von mehr Achtsamkeit dann? Also innerhalb dieses Bereichs, dass man da erfolgreich ist, dass man achtsamer wird durch diese Übung? Oder ist es ein Prozess, der wirklich andere Sachen noch beinhaltet und auch einen längeren Weg? Oder hängt es auch an der Person wahrscheinlich?
Also die Frage ist erstmal nach der Motivation. Das ist natürlich das Wichtigste. Erstmal hat jemand einen Leidensdruck, um überhaupt was verändern zu wollen. Und natürlich sind diese Übungen erprobt. Also das ist ein erprobtes Programm. Das wird ja sogar von den Krankenkassen unterstützt. Also von daher wird es da auch schon als möglich, also als wirklich Therapeutikum anerkannt. Ja, es gibt ja Kliniken, also ganz viele Kliniken bieten das an. Das ist auch evidenzbasiert, also da gibt es auch Studien zu. Von daher ist da auch eine wissenschaftliche Anerkennung, ne? Also ganz viele Menschen beschäftigen sich ja damit, auch mit Neurobiologie, ne? Wie wirken sich unsere Gedanken, unsere gedankliche Haltung auf unser Wohlbefinden aus, auch körperliche Gesundheit, geistige, seelische, spirituelle Gesundheit.
Mir ist zu dem Thema kürzlich ein Artikel zugespielt worden, Also ich kann nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ja, von einer Mitarbeiterin, in der Tat. Und wir setzen uns ja auch kritisch mit unseren Inhalten hier bei Formquelle auseinander. Was können wir weitergeben? Wo stehen wir auch hinter natürlich? Und machen das nicht einfach nur, weil es ein Hype ist oder weil jeder drauf springt. Und um das kurz zu fassen, in dem Artikel ging es um, ja, die Kritik, dass eben mit diesem, das würde mich jetzt persönlich auch ganz doll interessieren, weil ich mich selber gefragt habe, ja, wie sehe ich das eigentlich, der das auch oft weitergibt und anleitet. Ja, dass man so ein bisschen wie spiritueller Tourismus, man springt da auf so ein neues Pferd, ohne wirklich tiefer zu gehen. Und diese neue Achtsamkeit, da war auch der Bodyscan wurde erwähnt, da wurde die Rosinenübung erwähnt. Das sind alles so ganz nette Geschichten, aber eigentlich, ja, durch diese Übungen würde man eben nicht mehr das Empören lernen, dass man sich doch aufregt. Man drückt diese Sachen, die alles, was unangenehm ist. Es reicht einfach, dass man sich wieder auf was Gutes fokussiert und das Leben passiert woanders und das würde sehr trügerisch sein und eben, ja, auch eine Gefahr beinhalten. Und da musste ich auch erstmal nachdenken, was der Artikel mir eigentlich sagen wollte. Und jetzt frage ich dich eigentlich, gibt es eine Gefahr, dass man Übungen wahrscheinlich nicht nur in der Achtsamkeit einfach macht? Und wie verstehst du diese Kritik? Weil es doch erstmal doch gut klingt, wenn man etwas für sich tut und eben die Affen in seinem Kopf erstmal bändigt.
Es geht ja gar nicht darum, die zu bändigen in dem Sinne, sondern es geht darum, sie loszulassen. Es geht auch darum, aus dieser Wertfreiheit rauszugehen. Ne? Also indem du es eine Gefahr nennst, bewertest du es ja direkt schon wieder. Ne? Und es geht einfach darum, wirklich das Hier und Jetzt anzunehmen. Also zu sagen, okay, das ist da, das darf auch da sein. Ich darf mich auch darüber aufregen. Also es geht gar nicht darum, sich auf das Positive jetzt zu fokussieren und so eine rosa Kuckucks-Wolkenheim-Welt zu basteln, sondern einfach nur, was ist, das ist. Das kann der Ärger sein, das kann die Freude sein, das kann die Liebe sein, das kann die Trauer sein. Aber in diese Wahrnehmung zu gehen, was ist eigentlich gerade mit mir los? Und nicht aus diesem Rädchen, Hamsterrädchen, in dem man drin ist, so weiter, 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 malochen, malochen, malochen. Ich muss dies noch schaffen, jenes schaffen, das machen. Gar nicht mehr bei sich zu sein und zu sagen, boah, mein Körper schafft das gar nicht mehr. Ich bin eigentlich müde. Eigentlich möchte mein Körper sich jetzt mal 10 Minuten hinsetzen und der möchte jetzt eigentlich mal eine Banane essen. Oder der möchte eigentlich jetzt mal mit seinem kleinen Kind auf der Erde rumrobben oder auf der Wiese spielen. Ne? Es geht darum zu bewerten im Hier und oder gar nicht mehr zu bewerten, sondern im Hier und Jetzt zu sein, aus der Wertung rauszugehen. Und natürlich gibt es Gefahren. Hochtraumatisierte Menschen oder Menschen mit bestimmten psychischen Gegebenheiten, sage ich mal, die kann man nicht unbedingt dann ruhig da auf eine Meditationsmatte positionieren. Ne, da müssen halt entsprechende Vorübungen erstmal geleistet werden, ne, und Vorgespräche geleistet werden. Ne. Aber es geht überhaupt nicht darum, so eine rosa Kuckuckswolkenwelt zu basteln, eine rosa Wolke überall drüber zu legen und Sternstaub zu verwehen. Ne, sondern es geht darum, dieses Bewusstsein zu schaffen, was ist jetzt hier eigentlich gerade in dem Moment los, um auch letztendlich auf eine Metaebene zu gehen und das Problem zum Beispiel von oben zu beachten. Was ist da eigentlich los? Und sich davon zu lösen und das von außen zu sehen und nicht in so einer Aufregung dann die Drama Queen zu gestalten, immer wieder. Ne, sondern zu sagen, so, okay, ich bin jetzt sauer, woher kommt das denn? Ne, ist das jetzt wirklich, weil die Elli den Teller nicht leer gegessen hat? Oder ist es, weil meine Mutter damals immer mich angemotzt hat, weil ich den Teller nicht leer gegessen habe? Zum Beispiel.
Danke für die Differenzierung. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, das hast du auch schon gesagt, dass wir dann eben bewerten, ne? Dass wir den Fokus vielleicht aufs vermeintlich Positive, weil wir eigentlich sagen, ja, aber das, was gerade ist und was eben negativ ist, so-called, ne, möchte ich gar nicht haben. Und das hast du ja vorhin auch privat mir erzählt. Und da komme ich zum Thema von unserer Challenge. Wenn ich in die Harmonie möchte, darf ich auch erstmal Disharmonie. Das war mir eigentlich auch neu. Ne, immer, es ist immer so einfach, da das Ziel zu haben und die Wunschvorstellung. Aber ich bin gerade gar nicht, überhaupt nicht in Harmonie. Und das darf auch sein. Das finde ich sehr schön. Wenn du so viel Erfahrung hast, du arbeitest ja auch mit, also Traumata fiel ja auch das Wort, da möchte ich gleich gerne auch noch was zu hören. Gibt es von dir eine Lieblingsübung, die man ad hoc machen kann, wenn man so merkt, da wird mir gerade heute wieder alles zu viel, ohne ganz groß jetzt Material zu haben oder einen extra Raum? die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Also das Wichtigste, was wir ja immer bei uns haben, ist der Atem. Ne? Also wir können also jederzeit uns auf den Atem fokussieren, indem wir einfach uns darauf konzentrieren, so wie atme ich denn ein? Dann gibt es die Übung, wo man dann noch zählen kann, also 4-mal einatmen zum Beispiel, 6-mal ausatmen, dass man sich da so langsam hintastet. Was ich immer eine wunderbare Übung finde, ist die 5-4-3-2-1 Übung, dass man eben sagt, 5 Dinge, die ich höre, 5 Dinge, die ich sehe, vielleicht 5 Dinge, die ich schmecke, 5 Dinge, die ich tasten kann. 4 Dinge, die ich höre, 4 Dinge, die ich sehe, und so arbeitet man sich dann auf 1 runter. Das heißt, man hat sich mindestens 1,5 Minuten Zeit genommen, wo man mal nur sich auf seine Sinne konzentriert hat und quasi wieder so den Geist nach Hause geholt hat, nach innen geholt hat. Raus aus der Situation, raus aus den Gedanken, wie ist das jetzt, aus den Bewertungen, das läuft jetzt gerade doof, das läuft scheiße, der nervt mich total blöd, man kann ja nicht schneller fahren oder so, ne?
Die kannte ich auch noch nicht, sehr schön. Die können wir vielleicht als Stichwort nochmal runterschreiben. Mir rattert auch gerade der Schädel, weil das sehr komplex ist. Du hast auch schon so eine komplexe Antwort gegeben. Und einiges vermischt sich eben auch mit unserem Vorgespräch. Wie kann ich denn, um jetzt Thema Traumata nochmal anzusprechen, erstmal, wie sind deine Erfahrungen diesbezüglich? Wer kommt da zu dir überhaupt in die Praxis? Und wie kann ich unterscheiden, vorhin fiel mal sowas, was ist überhaupt meins und was ist übernommen? Und gibt es auch sowas Kollektives in der Menschheit? Oder auch gerade jetzt, was durch die Situation stimuliert wird?
Also natürlich gibt es das Kollektiv auf jeden Fall. Krankheiten sind immer auch in der Menschheitsgeschichte da gewesen. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel die Pesterkrankung von damals. Und das ist natürlich epigenetisch mit auch auf unserer DNA noch gespeichert. Also Epigenetik ist ja jetzt auch so ein tolles Schlagwort, aber das ist für mich eben auch schon was, wo zum Beispiel auch Déjà-vus mit erklärt werden können. So nach dem Motto, eigentlich kenne ich das hier nicht, aber es ist so, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Kann eine Erklärung sein, muss nicht. Kollektiv auf jeden Fall. Dann haben wir in der Aufstellungsarbeit, da wo ich halt auch mitarbeite, immer wieder mit Nachkrieg- oder Kriegstraumata zu tun, die sich bis heute eben in den Generationen fortsetzen durch Verhaltensweisen oder Lebensumstände, die dann gestaltet werden von Menschen, wo man ganz klar erkennen kann, das ist noch eine Nachwehe dieser Kriegserlebnisse aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Aufstellungsarbeit ist dafür wunderbar, um eben auch Traumata auf die Spur zu kommen. Eigene Traumata, also kann man oft schon, erkenne ich in der Praxis oft, dass entweder hat man ja eine Übererregung oder eine Untererregung bei den Menschen. Aufgefallen, das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigen wollte, war die Frage, ich hatte eine Patientin, der war es überhaupt nicht möglich, auf der Liege zu liegen. Ich dachte so, ach ja, ich beruhige die jetzt mal mit Reiki. Das war vielleicht auch so ein typischer Anfängerfehler. Und das war überhaupt nicht möglich. Also nach 2 Minuten habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, das funktioniert hier jetzt so nicht. Und dann haben wir das halt abgebrochen. Es ging gar nicht, weil sie nicht ruhig da auf der Liege liegen bleiben konnte. Und ich dann aber ganz schnell gemerkt habe auch, wo dann der Hase lang lief und dann eben eine Traumaausbildung. Also ich bin Fachberaterin für Psychotraumatologie. Das habe ich am Traumazentrum Kassel gemacht, die Ausbildung, wo auch die Frau Huber, sage ich mal, maßgeblich im Aufbau mit beteiligt war. Das ist ja, Michaela Huber ist ja eine der Traumtherapeutinnen Deutschlands. Ja, und das hat mich halt dahin geführt.
Das heißt, du wusstest da selbst erstmal nicht, was los ist und hast es dann dadurch festgestellt und wählst dann das Mittel, was gerade passt oder was anliegt für den. Also es kann immer anders sein. Oder gibt es, anders gefragt, hast du ein Lieblingstool, was du anwendest, oder bist du immer bei dem Klienten und schaust, was ihm gerade am besten tut?
Also ein Lieblingstool kann ich nicht sagen. Also was ich halt sehr gerne mache, ist numerologische Beratung und Aufstellungsarbeit. Das sind eigentlich schon für mich sehr, sehr wertvolle Werkzeuge. Aber grundsätzlich ist immer die Frage, was wählt der Patient? Also ich bin ja jetzt nicht wohlfährig und entscheide für den Patienten, sondern ich gucke, wo wir zusammen einen Weg gehen können. Nur es bringt ja gar nichts, wenn ich da irgendwie meine, das ist jetzt hier das Nonplusultra für dich und der Patient ist noch gar nicht da und möchte das auch vielleicht gar nicht. Das spricht ihn gar nicht an. Also ich habe ein Angebot, ich mache ein Angebot, den Weg können wir gehen so. Und was möchtest du, was fühlt sich für dich oder was ist für dich jetzt der beste Weg? Wo bist du offen mitzugehen
Und gibt es dann auch Zustände, wo dann vielleicht ein Widerstand ist, wenn du etwas vorschlägst und dass der Patient sagt, das möchte ich nicht, da traue ich mich nicht ran und dann muss man wieder vielleicht einen anderen Weg gehen oder durch die Hintertür oder reduzierter?
Ja, genau. Entweder sagt man dann, okay, ne, dann, also man arbeitet sich ja manchmal auch erstmal über den Körper vor, dass man erstmal körpertherapeutisch arbeitet und dann merkt man zum Beispiel bei einer Dornbehandlung, dass immer wieder der gleiche Wirbel verschoben ist, den man auch gar nicht in die richtige Position bekommt. Dann gibt es ja eine psychosomatische Erklärbär-Tabelle, wo man drauf ka schauen kann und da sind ja dann schon ein paar Themenvorschläge. Dann geht man halt nicht direkt in der ersten Sitzung, aber in der zweiten, dritten, wo man dann sagt, also irgendwie, das merkt der Patient, die Patientin dann schon selber. Hören Sie mal, das ist aber jetzt schon das dritte Mal die gleiche Stelle. Was ist denn da? Ne, da bewegt sich ja gar nichts. Ich so, ja, wir können da gerne mal zusammen aufs Plakat schauen und gucken mal, welches Thema sich dahinter verbirgt. Und dann muss ich auch gar nicht großartig vorlesen. Oder sagen, ja, das ist doch da in dem Bereich, nee, das ist aber Unsinn, ja, das könnte schon stimmen. Ne? Und so gehen wir dann da zusammen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und manchmal machen wir auch, nee, das mit meiner Mutter, das habe ich mir schon 10-mal angeguckt. Okay, Körper sagt was anderes, aber wenn du das so sagst, dann nehmen wir das so und dann machen wir halt noch 10 weitere Dornbehandlungen, ne? Wo es dann nicht, und dann irgendwann, naja, das geht ja jetzt immer noch, gut, entweder bin ich dann natürlich schlecht, das kann auch sein, dann kommt der Patient gegebenenfalls nicht wieder, aber auch das ist ja seine Entscheidung, ne? Oder er sagt, hören Sie mal, Sie haben doch das letzte Mal gesagt, da mit Aufstellung, soll man nicht das doch mal irgendwie probieren, ne? Oder, man müssen ja auch nicht bei mir machen, können ja auch woanders hingehen, aber wenn Sie dann für sich einen eigenen Weg suchen, das ist mir einfach wichtig, ne, dass sie einfach selbstwirksam dann da mit den Angeboten umgehen. Ne?
Hört sich nach einer spannenden Reise an, die ihr dann gemeinsam geht. Ne? So verstehe ich das jetzt, dass man
Ja,
erstmal
aber ich
guckt.
gebe auch
Ach
an
so.
andere Kolleginnen und Kollegen ab. Ne? Also wenn ich selber sage, okay, da glaube ich, bist du bei dem anderen besser aufgehoben, das ist auch so. Dann gehen die 2-3 Mal zu jemand anders und trotzdem kommen sie auch wieder zurück, ne? Weil sie sagen, nee, jetzt mit dem und dem, das können sie besser oder das, da möchte ich bei ihnen bleiben. Also das habe ich bisher immer als Bereicherung empfunden. Ne? Und wir wollen ja das ganze Netzwerk aktivieren. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht das Nonplusultra. Ne?
Du hast ja auch Ökotrophologie studiert. Ist Ernährung in deiner Therapiepraxis, in deinem Alltag von Bedeutung oder verweist du da an andere Kollegen und wie spielt Ernährung für dich privat eine Rolle heute noch?
Also das ist für mich ein ganz großes Thema. Also A finde ich es total spannend, weil es ja auch noch eine recht junge Wissenschaft ist. Dann ist es aufgrund der momentanen Versorgungslage, sage ich jetzt mal, und auch der Anforderungen, die an Körper gestellt werden, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch eine ganz wichtige Grundlage für Gesundheit. Ich komme, wie gesagt, aus der Ernährungswissenschaft und es war mir ein Anliegen, damals schon mit präventiv tätig zu sein. Deshalb bin ich auch Ökotrophologin geworden, weil ich präventiv, also vorbeugend, tätig sein möchte. Und so sehe ich mich eigentlich auch in der Heilpraxis. Also ich möchte nicht unbedingt maßgeblich nur Menschen wieder zur Gesundheit verhelfen, sondern mir ist es auch ganz wichtig, präventiv zu arbeiten, ne? Und also gesundheitserhaltend tätig zu sein, ne? Und da spielt, wie gesagt, die Ernährung eine ganz wichtige Rolle für mich selber auch. Ich meine, esse halt gerne und koche gerne, ne? Und ich bin jetzt keine Elfe auch. Aber trotzdem ist für mich gesunde Ernährung ganz wichtig. Also ich koche auch halt für mich selber, das ist mir wichtig, und mich gut zu versorgen, aber eben auch mit einer entsprechenden Lebensqualität dabei.
Hört sich gut an. Als vorletzte Frage vielleicht, du hast die Numerologie ins Spiel gebracht und die finde ich sehr spannend. Was kann die Numerologie für uns denn tun? Was ist das überhaupt und wie arbeitest du damit?
Die Numerologie ist halt, wir haben ja durch unser Geburtsdatum eine Art Scan mit auf den Hintern bekommen, sage ich immer so. Die Zahlen sagen eben aus, welche Fähigkeiten und Potenziale wir zum Beispiel haben. Also ich setze das sehr gerne auch als Berufsberatung in Anführungsstrichen bei jungen Leuten ein. Also es gibt dann so Schüler, die so mit 18, 19, 20 kommen, manchmal auch etwas ältere Leute, die dann einfach auch fragen, so, was könnte ich denn jetzt machen? Ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Und da sagen einem eben die Geburtsdaten was so aus. Jede Zahl hat ja eine Bedeutung, die festgelegt wurde. Und das Geburtsdatum kann man nochmal in drei Bereiche aufteilen. Einmal in die Zahlen der Kindheit, in die Zahlen des Mittelalters von 21 bis 45 und dann die letzte Zahl 45 bis zum Lebensende. Das ist dann das Lebensziel oder die Lebenszielaufgabe. Und da kann man dann aufgrund bestimmter Berechnungen einfach auch schauen, wo stehe ich im Moment, was sind meine Herausforderungen oder Aufgaben, wie kann ich mich unterstützen, welchem Thema sollte ich mich einfach jetzt mehr zuwenden oder kann ich noch ein bisschen mehr Beachtung schenken, welches Thema tritt zum Beispiel für mich total in den Hintergrund. Ne? Und das Ganze ermittelt man aber im Gespräch, also es ist kein Orakel, manche Leute meinen immer, das ist dann so orakelmäßig, sondern das muss man im gemeinsamen Gespräch erarbeiten, weil es kommt ja darauf an, wie lebt der Mensch diese Zahlen, ne? Wie bringt er diese ganzen Potenziale zum Leben oder wo kann das noch geweckt werden? Und der Name ist natürlich auch bedeutungsvoll. Also das finde ich auch immer sehr interessant. Zum Beispiel, was die Eltern einem eben für
Ach
Fähigkeiten und
so.
Potenziale oder die Familie, ne, und da sind wir auch wieder beim Kollektiv, ne, als Aufgabe mitgegeben hat. Jeder Buchstabe hat ja auch eine Zahlenschwingung. Und das dann natürlich, also noch spannender wird es natürlich, wenn man dann so Systemnummerogramme macht. Zum Beispiel, ne, von der Partnerschaft, ne, was habe ich mir für einen Partner an die Seite geholt? Dann ist das auch ganz oft sehr interessant zu sehen, dass manchmal hat man sich seine Mutter oder seinen Vater oder seine Oma
Ach du,
energetisch
okay.
an die Seite geholt,
Boah.
die Kinder zu schauen. Ne, welche Potenziale bringen die Kinder mit? Ne, dann kommt ja immer von den Eltern, ja, ich will nicht, dass das Kind das Gleiche erlebt wie ich. Ne, dann sage ich oft, ja, will's ja auch gar nicht. Ne, ist ja ein ganz anderer Mensch als sie. Ne, und vielleicht hat es sich aber diese Erfahrung ja gerade ausgesucht. Das will es gerade lernen. Ne, sie versuchen im Grunde genommen eine Vermeidungsstrategie, aber das Kind ist ja, hat den Job hier angetreten, weil es das lernen möchte. Ne? Und zum Beispiel dann auch im Job, ne, so Firmenzusammensetzungen von Menschen, ne? Wer hat welche Fähigkeiten, wem kann man welche Aufgabe geben, in Personalabteilung, ne? Zu gucken, ich habe jetzt hier einen Job offen, wen setze ich denn dahin? Ne? Ja, dass ich in der Abrechnung, wo es um Cent geht, niemanden mit der 4 hinsetze, die Kreativität ist, also der möchte eigentlich Künstler sein, da hole ich mir lieber jemanden, der besser eine 8 hat, zum Beispiel. Geld und Macht ist ihm wichtig. Ne? Also der ist mir dann bei Geldsachen ein bisschen lieber. Ne? Und ja, zum Beispiel eben Teams auch sich anzuschauen oder auch zu schauen bei einem Hauskauf zum Beispiel, wie sieht die Adresse aus? Ist das ein guter Ort für mich dann da hinzuziehen zum Beispiel? Kann man auch machen. Visitenkarten zu gestalten. Ne? Zum Beispiel oft kann man das sehen, haben Leute auch vielleicht eine numerologische Beratung genossen, die ihren zweiten Namen dann mit einem Punkt abkürzen. Ne? Also die nicht den ganzen Namen dahin schreiben, sondern nur M-Punkt zum Beispiel. Weil das auch eine andere Schwingung auf die Karte bringt, als wenn der Name ausgeschrieben ist. Ne? Also da kann man
Mein
total nette
Güte.
Sachen mitmachen. Ja.
Super spannend, sehr viele Möglichkeiten. Ja, wir werden das ein oder andere Thema noch vertiefen, hoffe ich. Da ist viel Material. Als letzte Frage, wo siehst du denn für dich persönlich, die Herausforderung jetzt für die Zukunft und für uns auch als Gesellschaft?
Ich beschäftige mich seit 1,5 Jahren mit der positiven Psychologie über ein Ehrenamt, was ich mache bei Action for Happiness. Und bin immer wieder erstaunt, wie schwer es vielen Leuten fällt, einen positiven Blickwinkel auf das Leben, auf ihre Fähigkeiten und Ressourcen zu nehmen, wie viel Negativität in Selbstgesprächen ist, wie sich Menschen selber ja, eigentlich Gewalt antun auch. Und das ist für mich sehr interessant und das würde ich gerne verstärken, dass die Menschen einfach liebevoller mit sich selber umgehen, mit allen anderen umgehen, dass wir mit diesem Planeten einfach auch liebevoller umgehen und werterhaltender, wertschätzender und achtsamer.
Da haben wir alles drin jetzt. Sehr schön. Wer diesen Facettenblumenstrauß näher kennenlernen möchte und dich auch als Person gerne mal treffen, wie stellt man das am besten an?
Ja, meine Naturheilpraxis ist in Siegburg in der Ringstraße 16 und ja, ich habe eine Internetseite www.antje-zingelmann.de. Also ansonsten einfach anrufen, das ist das Einfachste. Ne?
Und dann kann man den ersten Weg, ersten Schritt von deiner Reise mit dir starten.
Genau.
Liebe Antje, die Zeit ist natürlich geflogen, weil wir auch das meiste ohne Aufnahme gequatscht haben. Aber deswegen ist das für mich die Freude, dann dich nochmal einzuladen und das nachzuholen. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast und wirklich auch neue Aspekte mir gebracht hast. Ich hoffe, das war für die Zuhörer auch genauso spannend. Und wir hören uns dann an dieser Stelle demnächst sicherlich nochmal wieder. Ich grüße euch an den Apparaten da draußen. Bis zum nächsten Mal bei Formquelle. Und das letzte Wort hat die Antje.
Ja, allen einen schönen Tag, vor allen Dingen einen glücklichen.